Alle Jahre
Mörder.
Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
Christian, hallo. Und
Jasmin, hi.
Hallo ihr Lieben, seid gegrüßt. Ich ziehe das durch. Ich habe zu Jasmin eben gesagt, ich habe heute eine Überraschung für dich. Heute wirst du mal die Begrüßung sprechen, weil ich keine Ahnung mehr habe, was ich Kreatives noch sagen könnte.
Also erstens kurz erwähnt, meine Katzen haben entschieden, gerade jetzt spielen zu wollen. Dementsprechend ist bei mir vielleicht was im Hintergrund zu hören. Ist aber nicht schlimm, weil du ja gleich den Fall vorträgst. Aber ich habe tatsächlich eben gerade einen Podcast gehört und ich finde, da hat etwas sehr gut zu unserem True Crime Podcast gepasst. Denn es ging um die Frage, wenn wir jetzt im Weltraum wären, welches Recht würde gelten? Also sagen wir würden zusammen ins Weltall fliegen und ich würde dich umbringen. Nach welchem Recht würde da entschieden?
Vielleicht nach dem Recht, über welchem Landabstrich wir gerade fliegen irgendwie, also.
Würde eigentlich Sinn ergeben, ne? Aber es ist tatsächlich so, dass nach dem Recht entschieden wird, von der Raumstation, also woher diese Raumstation kommt, mit der du fliegst oder mit dem Gerät, okay, mit dem du halt unterwegs bist. Ja. Nach dem Recht wird entschieden. Und wenn das jetzt die internationale Raumstation ist, dann gilt das Recht von dem, der ermordet, also von dir, also dann würde deutsches Recht quasi gelten. Fand ich total lustig, dass das jetzt gerade Teil von, da will ich auch Credits geben, das war gefühlte Fakten, was ich gehört habe. Und ja, fand ich sehr lustig.
Ich stelle mir gerade vor, wie zwei altgediente Polizeibeamte der Wiesbadener Polizei sich auf den Weg machen in eine Rakete und dann da hochfliegen, um dich dann zu verhaften. Bin ich wirklich, bestimmt cool. Also ist bestimmt sehenswert, hervorragend. So.
Stimmt, ich dürfte halt nur nicht wieder zurückkehren, dann wäre ja alles easy, dann könnte man mich jetzt nicht verhaften oder so. Nein. Gut, okay. Wollen wir mal ein bisschen wieder ernster werden, denn du hast einen guten Fall mitgebracht.
Ja, bevor ich starte, habe ich so eine kleine Vorwarnung. Ich bin so ganz leicht verschnupft. Es ist im Moment okay. Ich hoffe, dass das auch während der Aufnahme so bleibt. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes, dass wir das hier unfallfrei über die Bühne bekommen. Triggerwarnung gibt es diesmal auch keine. Also, wir legen gerade los.
Also, normalerweise würde ich ja jetzt sagen, ich nehme mich zurück und lausche ergriffen. Aber ich bin ja jetzt bei der Einleitung auch Teil des Falles.
Genau, du musst noch was arbeiten jetzt erstmal.
Polizeinotruf Springfield.
Hallo, helfen Sie mir.
Was gibt es für ein Problem?
Ich habe einen Mann in meinem Haus erschossen.
In Ihrem Haus?
Er hat auf meine Frau eingeschlagen.
Und er ist jetzt immer noch da?
Ja.
War der Mann bewaffnet?
Ihr Gehirn ist hier überall verteilt.
Wo ist der Mann jetzt?
Er liegt auf dem Fußboden.
Ist er tot?
Keine Ahnung, er macht ganz komische Geräusche. Hallo, bitte, bitte!
Sir, bitte beruhigen Sie sich. Ich kann Sie so nicht verstehen. Ganz ruhig. Ist der Mann immer noch in Ihrem Haus?
Ja, er liegt auf dem Fußboden und hat eine Kugel im Kopf.
Haben Sie auf ihn geschossen?
Ja, ich habe auf ihn geschossen. Er wollte meine Frau töten. Mein Baby ist am Weinen. Ich muss auflegen. Ich rufe Sie gleich nochmal an.
Einige Minuten später.
Hallo, Mr. Winger?
Ja?
Hier ist das Polizeirevier. Die Kollegen sind auf dem Weg zu Ihnen. Ich muss jetzt wissen, was bei Ihnen passiert ist.
Meine Frau stirbt auf dem Fußboden.
Okay, ist sie noch am Leben?
Ich glaube schon.
Okay, ein Rettungswagen ist ebenfalls auf dem Weg zu Ihnen. Ebenso meine Kollegen von der Polizei. Wo ist die Waffe?
Ich habe sie auf den Tisch gelegt. Sie liegt auf dem Tisch. Bitte kommen Sie um Gottes Willen schnell her.
Hilfe ist unterwegs.
Okay.
Wer ist der Mann?
Ich weiß nicht, wer das ist.
Ist er noch immer in Ihrem Haus?
Ja, er liegt auf dem Fußboden. Okay, ich muss mich jetzt um meine Frau kümmern.
Sind Sie Mark Winger?
Ja, der bin ich. Der bin ich.
Okay, und Ihre Ehefrau heißt Donna, richtig?
Ja, das ist richtig.
Wann ist der Mann zu Ihnen gekommen?
Ich weiß nicht, vor ein paar Minuten. Ich muss mich jetzt um meine Frau kümmern. Bitte geben Sie mir einen Moment, ja? Ich muss mich um Sie kümmern. Ich lege nicht auf, okay?
Okay, die Kollegen sind gleich bei Ihnen.
Okay, ich habe die Haustür offen gelassen.
Ein Anruf, wie ihn die Einsatzleitstelle der Polizei Springfield, Illinois, leider schon zu oft erhalten hat. Ein panischer Mann, der von einer gewaltsamen Tat berichtet. In diesem Fall, dass er einen Eindringling in sein Haus erschossen hat. Auch diese Meldung ist im, was die Waffengesetze angeht, lockeren Amerika keine Seltenheit. Aber diesmal soll es ganz anders kommen. Ein schon abgeschlossener, absolut klarer Fall soll nur aufgrund der Hartnäckigkeit eines einzelnen Ermittlers eine ungeahnte Wendung nehmen. Aber wir beginnen wie immer von Anfang an. Es ist der 29. August 1995 gegen 16.30 Uhr. Nachdem die Polizeileitstelle den Anruf des panischen Hausbesitzers Mark Winger entgegengenommen hat, schickt sie unverzüglich einen Streifenwagen zu ihm. Ebenso werden aufgrund der Meldung des Anrufers die beiden Kriminalbeamten Charlie Cox und Doug Williamson verständigt. Während sich die Polizei noch auf dem Weg zum Haus der Familie Winger befindet, ist der Krankenwagen schon eingetroffen. Als die beiden Rettungssanitäter das Wohnhaus betreten, offenbart sich ihnen ein grausamer Anblick. Im Flur auf dem Fußboden liegen die blutüberströmten Körper einer Frau und eines Mannes. Die Frau, welche sie schnell als Donna Winger, die Ehefrau des Anrufers, identifizieren, weist eine schwere Kopfverletzung auf. Sofort führen die Sanitäter eine Vitalzeichenmessung durch und stellen dabei fest, dass Donna noch am Leben ist, sich jedoch aufgrund ihres schweren Schädeltraumas in Lebensgefahr befindet. Zu Donnas Füßen liegt dann noch der regungslose Körper eines Mannes. Er weist auf den ersten Blick eine Schussverletzung im Kopf auf. In unmittelbarer Nähe des Verletzten liegt ein blutverschmähter Zimmermannshammer. Zum Erstaunen aller ist aber auch der verletzte Mann noch am Leben, allerdings ist sein Zustand aufgrund der Schusswunde mehr als kritisch. Während der Rettungsdienst alles versucht, um das Leben von Donna Winger zu retten, trifft Streifenpolizist Dave Barringer am Ort des Geschehens ein. Da ihm klar ist, dass die beiden Schwerverletzten sofort ins Krankenhaus gebracht werden müssen, rennt er schnell zu seinem Dienstwagen und holt seine Polaroid-Kamera, um die Auffindesituation damit notdürftig dokumentieren zu können. Eilig knipst Barringer drei Fotos. Diese werden sehr viel später bei der Lösung des Falles noch eine wichtige Rolle spielen. Ein paar Minuten später haben es dann auch die beiden Beamten der Kriminalpolizei an den Tatort geschafft und beginnen unverzüglich mit ihren Ermittlungen. Etwas missmutig stellen Charlie Cox und sein Kollege Doug Williamson fest, dass sie für eine unmanipulierte Tatortbegehung leider etwas zu spät kommen. Das wird der Spurensicherung gar nicht gefallen, denkt sich Detective Cox, als er zusammen mit seinem Kollegen den Tatort betritt. Die beiden Kriminaler versuchen sich trotz des Trubels ein Bild der Lage zu verschaffen. Was den beiden sofort auffällt, ist, dass vom Ehemann der Verletzten, Mark Winger, nichts zu sehen ist. Um den verletzten Mann zu identifizieren, durchsuchen die Beamten seine Hosentaschen. Nach kurzer Zeit werden sie fündig. Der Verletzte hat nun einen Namen. Roger Harrington. Den völlig verstörten Ehemann finden die Ermittler im Schlafzimmer vor. Mark Winger ist vor Schreck immer noch total panisch und wippt aufgeregt auf seinem Bett hin und her. Aber darauf können die Kriminalbeamten nur bedingt Rücksicht nehmen. Sie müssen wissen, was sich da im Hausflur abgespielt hat. Die Antworten sind verständlicherweise allerdings eher spärlich. Mark Winger will immer wieder wissen, ob seine Frau überlebt und vor allem, wer der Angreifer sei. Die Ermittler geben ihr Bestes, um ihn zu beruhigen und vielleicht doch noch ein paar Informationen zu bekommen. Als einer der beiden Winger auf sein Bitten hin ein Glas Wasser aus der Küche holt, fällt ihm ein beschriebener Notizzettel am Kühlschrank auf. Da der Brief auf gelbem Papier geschrieben ist und direkt im Sichtfeld des Polizisten hängt, beginnt er ihn zu lesen. Es handelt sich um einen handgeschriebenen Beschwerdebrief. Das Schreiben ist an den Chef eines Shuttle-Services adressiert und beinhaltet eine Beschwerde über das Verhalten eines seiner Fahrer. Dieser soll gegenüber Donna Winger, während er sie nach Hause fuhr, anzüglich geworden sein. Auch soll er viel zu schnell gefahren sein und sich nicht an die Verkehrsregeln gehalten haben. Der Kriminalbeamte nimmt den Brief erstmal nur zur Kenntnis und macht sich dann gemeinsam mit seinem Kollegen wieder an die Befragung von Mark Winger. Die erste und vor allem wichtigste Frage ist natürlich, was ist passiert? Immer noch total panisch gibt Mark Winger zu Protokoll, dass er sich im Keller seines Hauses befand und auf seinem Laufband trainiert habe. Dann hörte er im Erdgeschoss ein Geräusch, was wie ein dumpfer Schlag oder so ähnlich klang. Winger rief daraufhin nach seiner Frau Donna, um zu fragen, ob alles in Ordnung sei. Als er keine Antwort von Donna bekam, sei Mark dann ins Schlafzimmer gegangen. Dort angekommen, sieht er die kleine Bailey alleine auf dem Bett liegen. Von seiner Frau ist nichts zu sehen. Da Mark sich Sorgen machte, geht er zum Nachttisch und holt seine Pistole, ehe er sich auf den Weg ins Esszimmer macht. Dort angekommen, fand er seine Frau auf dem Boden liegend vor. Über ihr kniet ein Mann, der mit einem Hammer immer wieder auf ihren Kopf einschlug. Er habe dann nicht lange gezögert und den Angreifer in den Kopf geschossen. Schwer getroffen ging dieser zu Boden, versuchte sich aber nochmal aufzurichten. Ich habe ihm dann nochmals in die Stirn geschossen, so Mark Winger zu einem der Polizisten. Da der Unbekannte aber immer noch Geräusche machte, schlug Mark nach eigenen Aussagen noch zweimal mit dem Hammer auf ihn ein. Im Anschluss habe er dann nach seiner Frau gesehen und den Notruf gewählt. Auf die Frage, wem der Hammer gehöre, antwortet Mark, dass es seiner sei und dass seine Frau ihn an diesen Tag auf den Esszimmertisch gelegt habe, weil Mark noch ein Regal aufhängen sollte. Während der Befragung möchte Mark Winger immer wieder von den Beamten wissen, wer denn der Mann sei, den er angeschossen habe. Als die Polizisten ihm mitteilen, dass es sich bei dem Eindringling um Roger Harrington handelt, reagiert Mark Winger erschrocken und gibt an, dass ihm der Name bekannt sei und dass dieser Mann sich schon eine ganze Weile belästigen würde. Bei ihm würde es sich um den Fahrer des Shuttle-Dienstes handeln, über den sich die Familie schriftlich beschweren wollte. Roger Harrington habe Donna während der Fahrt wiederholt Avancen gemacht und ihr ungefragt von wilden Sexpartys im Hause seines geistigen Führers Dom, wohl das Oberhaupt einer Sekte, erzählt. Als Donna ihrem Mann Mark von den Vorkommnissen erzählte, rief dieser bei dem Shuttle-Service an und beschwerte sich. Roger Harrington wurde daraufhin entlassen. Im Anschluss soll es auch zu anonymen Anrufen bei Donna Winger gekommen sein. Auch für den Kripo-Beamten Charlie Cox ist Roger Harrington kein Unbekannter. Cox vermietet nebenberuflich Wohnmobile. Eines davon hat er einmal an die Freundin von Roger Harrington vermietet. Da es wiederholt zu lauten Streitigkeiten zwischen den beiden kam, wurde Cox mehrfach dazugerufen, um zu schlichten. Vor dem Haus der Familie Winger finden die Ermittler dann den Wagen von Roger Harrington. Bei einer Durchsuchung findet die Spurensicherung ein Messer und einen Meißel. Wie schon von den beiden Kripo-Beamten befürchtet, ist die Arbeit der Spurensicherung deutlich erschwert. Aufgrund des Rettungsdiensteinsatzes sind wichtige Spuren verwischt oder zumindest verfälscht worden. Dennoch lassen sich die Kriminaltechniker nicht demotivieren und sichern und fotografieren akribisch alles, was sie am blutüberströmten Tatort finden können. An der Stelle, wo Roger Harrington lag, finden die Ermittler beim Entfernen des Teppichs das Projektil der Waffe von Mark Winger. Am Haus selbst werden keinerlei Einbruchsspuren festgestellt. Donna muss ihren Angreifer also selbst in die Wohnung gelassen haben. Wenig später bekommen die Beamten die traurige Nachricht, dass Donna Winger im Krankenhaus ihren schweren Kopfverletzungen erlegen ist. Auch Roger Harrington hat den Kampf gegen den Tod verloren und stirbt wenig später im Krankenhaus. In der Zwischenzeit befassen sich die Ermittler mit dem Umfeld der Familie Winger. Gab es oft Streit oder sind vielleicht Nachbarn und Freunden sonst irgendwelche Unregelmäßigkeiten aufgefallen? Aber die Nachbarn und das nähere Umfeld der beiden sind sich einig, dass Donna und Mark eine harmonische Ehe führten und es auch sonst keinerlei Auffälligkeiten gab. Auch mit dem mittlerweile verstorbenen Roger Harrington beschäftigen sich die Ermittler näher. Hier finden sie heraus, dass er schon seit längerem wegen diverser psychischer Erkrankungen in Behandlung ist. Um sich noch ein besseres Bild von der Fahrt mit Roger Harrington machen zu können, sprechen die Ermittler dann noch mit Donnas guter Freundin Diane Schulz. Diane soll ihrer Freundin nach dem Vorfall mit Roger Harrington zur Anzeige geraten haben. Auch machte sie sich große Sorgen um Donna, da sie bei der Polizei anrief und um Überwachung des Wohnhauses der Familie Winger bat. Auch berichtet Diana den Mitgliedern der Kripo, dass Donna seit kurzem anonyme Anrufe erhielt. Der Anrufer gab sich bei den Telefonaten zwar nicht zu erkennen, wirkte am Telefon jedoch verwirrt und beängstigend. Nach diesem Gespräch wird der Polizei immer klarer, dass Roger Harrington Donna Winger aufgrund von Zurückweisung töten wollte. Gegen diese These stellt sich dann allerdings die langjährige Mitbewohnerin von Roger. Sie schildert ihn als netten und zurückhaltenden Menschen und sie gibt noch etwas zu Protokoll. Laut ihrer Aussage soll Mark Winger Roger angerufen haben und in sein Haus eingeladen haben, um die Unstimmigkeiten zu klären. Auch habe er Roger in Aussicht gestellt, dass er auf diese Weise vielleicht sogar seinen Job wiederbekommen könnte. Die Beamten werden bei dieser Aussage hellhörig. Denn dieser Umstand ist ihnen komplett neu. Mark Winger hat in seinen Befragungen so etwas nie erwähnt. Sie konfrontieren ihn mit der Aussage der Mitbewohnerin. Mark gibt an, dass er Roger Harrington tatsächlich angerufen habe, um mit ihm die Sache aus der Welt zu schaffen. Das Gespräch sei aber eher unproduktiv verlaufen, da Harrington ununterbrochen von seinem geistigen Führer Dom geredet habe und auf die Ausführungen von Mark Winger so gut wie gar nicht eingegangen sei. Bei einer Durchsuchung von Harringtons Wohnung lernt die Polizei dann auch Dom kennen. Es handelt sich bei Roger Harringtons geistigem Führer nicht um einen Menschen, sondern um eine Halloween-Totenkopfmaske. Dieser Fund in Kombination mit den Erkenntnissen, die Polizei gesammelt hat, lassen die Aussage von Mark Winger als vollkommen glaubhaft erscheinen. Der Fall scheint also mehr oder weniger aufgeklärt. Nur für Detective Doug Williamson gibt es irgendwie noch zu viele Ungereimtheiten. Allem vorneweg das Verhalten von Mark Winger, als die Polizei bei ihm im Haus eintraf. Zum Beispiel schluchzte Winger so, als würde er weinen, aber seine Augen waren komplett trocken. Auch war Mark Winger beim Eintreffen der Polizei und des Rettungsdienstes schon komplett umgezogen. Das Shirt mit dem Blut seiner Frau hielt er bei seiner Befragung noch in der Hand. Was ebenso mehr als ungewöhnlich war, ist, dass nachdem die Ermittler Mark Winger mitteilten, dass seine Frau ins Krankenhaus gebracht wird, er keine Anstalten machte, mitzufahren oder danach fragte, ob er dorthin dürfte. Was Detective Williamson jedoch am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist, dass Mark Winger ihn explizit zum Kühlschrank schickte, um ihm ein Glas Wasser zu holen. So, als wolle Mark, dass die Polizei den Beschwerdebrief findet. Auch hat sich der Mörder, Roger Harrington, alles andere als unauffällig vor seiner Tat verhalten. Sein Auto parkte gut sichtbar vor dem Haus. Er hatte zwar Stichwerkzeuge in seinem Fahrzeug, nahm aber keines davon mit zu seiner Tat. Er konnte nicht wissen, dass ein Hammer griffbereit in der Wohnung auf dem Esszimmertisch liegt, da er zuvor noch nie in dem Haus gewesen ist. Ebenso wurde im Auto von Harrington ein Zettel gefunden, auf dem stand, dass er um 16.30 Uhr ein Treffen mit Mark Winger ausgemacht hatte. Auch kommt es dem misstrauischen Detective komisch vor, dass Donna Winger ihr Baby alleine im Bett liegen ließ, um einem Mann Zutritt zum Haus zu gewähren, den sie fürchtete und über den sie sich beschwert hatte. Jeder der Fakten einzeln betrachtet, ist vielleicht nicht so schwerwiegend und bestimmt auch irgendwie relativierbar. Aber alles zusammen ist für Detective Williamson etwas zu viel Zufall, um den Fall zu den Akten zu legen. Hiermit steht der junge Polizeibeamte allerdings ziemlich allein da und stößt bei Kollegen und der Öffentlichkeit auf heftigen Widerstand. Aber Williamson lässt sich nicht beirren. Gemeinsam mit einem Kollegen stellt er die Tat noch einmal nach und überprüft, ob Mark Winger, während er im Keller auf seinem Laufband trainierte, den Kampf seiner Frau gehört haben kann. Das Ergebnis war eindeutig. Nein, das konnte er nicht. Dennoch wird der Fall als Tötung in Notwehr zu den Akten gelegt. Vorerst zumindest. Denn Detective Williamson denkt gar nicht daran, die Sache auf sich beruhen zu lassen. Mark Winger hingegen steigt in den Augen der Öffentlichkeit mehr und mehr zum Helden auf. Auf der Beerdigung seiner Frau Donna gratulieren ihm unpassenderweise viele der Trauergäste aufgrund seines mutigen Handelns. In einem Leserbrief, den er in einer Lokalzeitung veröffentlicht, bedankt sich Mark Winger später für die große Anteilnahme und den netten Zuspruch. Im Anschluss versucht er wieder sein Leben in die Hand zu nehmen. Er geht wieder zur Arbeit und stellt eine Nanny ein, die sich in der Zwischenzeit um seine kleine Tochter Bailey kümmert. Aber er verhält sich erneut irgendwie auffällig. So ruft Mark Winger einige Wochen nach der Schließung des Falles nochmals bei der Polizei an und fragt akribisch nach, ob noch etwas offen sei oder noch etwas zu klären ist. Als ihn Detective Cox versichert, dass alles in Ordnung sei, beendet Mark Winger das Telefonat. Aber offenbar scheint mit ihm irgendetwas nicht zu stimmen. Denn 3 Monate später macht er den Mordermittlern und seinem Kollegen, der ohnehin schon misstrauisch ist, persönlich nochmal seine Aufwartung. Als Grund hierfür gibt Mark Winger an, dass er ohnehin gerade in der Gegend gewesen sei und gerne seine Schusswaffe wiederhaben wolle. Da eine Freigabe für die Waffe besteht, händigen die Detectives ihm die Pistole aus. Mehr und mehr wird Detective Cox klar, dass sein Kollege vielleicht doch recht hatte mit seinen Zweifeln bezüglich des heldenhaften Ehemannes. Beide Mordermittler setzen sich unmittelbar, nachdem Winger die Wache verlassen hat, mit ihrem Vorgesetzten in Verbindung und bitten darum, dass sie den Fall wieder aufnehmen dürfen. Doch sie haben leider keinen Erfolg. Zu groß ist die Angst des Polizeichefs, sich mit weiteren Ermittlungen lächerlich zu machen. Ein Jahr später scheint Mark Winger die Trauer um seine Frau hinter sich gelassen zu haben. Er heiratet die Nanny seiner Tochter und bekommt mit ihr noch ein Kind. Aber der Fall lässt die beiden Mordermittler nicht los. 3 Jahre später nimmt Detective Cox an einer Fortbildung zum Thema Blutspuren an Tatorten teil. Mit seinem Dozenten spricht Cox den Mordfall Donna Winger durch und bittet den Experten im Anschluss um seine Expertise bezüglich der Blutspritze am Tatort und der sichergestellten Kleidungsstücke. Der Dozent stimmt zu und ist gerne bereit, den Ermittler mit seiner Erfahrung zu helfen. Aber als Cox und Williamson die Beweisstücke aus der Asservatenkammer holen wollen, bekommen sie zu ihrem Entsetzen mitgeteilt, dass sämtliche Beweisstücke an den Anwalt von Mark Winger übergeben wurden. Dieser führt im Auftrag von Mark Winger einen Zivilprozess gegen das Shuttle-Unternehmen, welchem Roger Harrington angehörte. Mark Winger möchte mit dem Prozess Schmerzensgeld für seine Tochter Bailey erstreiten, da sie fortan ohne Mutter aufwachsen muss. Ein herber Rückschlag. Aber wie das immer so ist im Leben, wenn eine Tür zugeht, geht irgendwo anders ein Fenster auf. Dieses Fenster soll sich nach 4 Jahren öffnen, in Form von Donnas Freundin Diane. Sie macht im Beisein ihres Anwalts eine Aussage bei der Staatsanwaltschaft, die den gelösten Fall irgendwie in ein ganz anderes Licht rückt. Diane, die seit dem Tod ihrer Freundin unter starken Depressionen leidet, verlangt Straffreiheit, wenn sie im Gegenzug eine Aussage macht. Da die Neugier der Staatsanwaltschaft geweckt ist, stimmt sie dem zu. Diane sagt aus, dass sie sicher wisse, dass nicht Roger Harrington ihre Freundin Donna umgebracht habe, sondern dass ihr eigener Ehemann Mark Winger der Täter sei. Zur Begründung ihrer Anschuldigung gibt Diane zu Protokoll, dass sie eine Affäre mit Mark Winger hatte. Diese Affäre begann nach Dianes Aussagen einige Monate vor dem Mord und hielt auch darüber hinaus an. Mark äußerte gegenüber Diane mehrfach, dass er Donna loswerden wolle und dass er hierfür bereit sei, alles zu tun. Als Donna dann die Sache mit Roger Harrington passiert sei, sah der untreue Ehemann seine Chance. Marks Plan war es, Roger Harrington in sein Haus zu locken, ihn zu erschießen und im Anschluss seine Frau mit seinem Hammer zu erschlagen. Die Tat wollte er dann, wie bereits geschehen, Roger Harrington in die Schuhe schieben. Diesen Plan setzte Mark Winger am 29. August 1995 in die Tat um. Auf die berechtigte Frage der Ermittler, warum Diane erst nach so langer Zeit mit der Wahrheit rausrückt, gibt sie an, Angst gehabt zu haben, dass ihr eine Mittäterschaft vorgeworfen würde. Jetzt sind auch die letzten Kritiker im Polizeipräsidium überzeugt und der Fall wird neu aufgenommen. Mark Winger zieht als Reaktion hierauf die Klage gegen das Shuttle-Unternehmen zurück. Die sichergestellten Beweismittel muss sein Anwalt an die Polizei zurückgeben. Nun kann endlich der von Detective Cox beauftragte Experte für Blutspuren mit seiner Arbeit beginnen. Und er hat erhebliche Zweifel daran, dass Roger Harrington der Mörder von Donna Winger ist. So stellt der Experte zum einen fest, dass auf Roger Harringtons Kleidung keinerlei Blutspuren der Ermordeten zu finden sind. Dies ist aber unmöglich, wenn er sie mit dem Hammer erschlagen haben soll, da es hierbei auf jeden Fall zu Blutspritzern auf seiner Kleidung gekommen wäre. Wo sich solche Blutspritzer allerdings befinden, ist auf dem Shirt vom trauernden Ehemann Mark Winger. Neben einem großen Blutfleck, der sich dadurch erklären lässt, dass er seine Frau im Arm gehalten hatte, weist das Shirt viele kleine Blutspritzer auf. Spritzer, die entstehen, wenn man einen anderen Menschen mit einem Hammer auf den Kopf schlägt, zum Beispiel. Auch bei der Betrachtung des Tatorts macht der Experte für Blutspuren eine erstaunliche Entdeckung. Anhand der Blutlachen auf dem Boden um Roger Harringtons Leiche stellt er fest, dass Mark Winger Roger nach dem ersten Schuss auf den Rücken gedreht haben muss, ehe er den zweiten Schuss setzte. Ebenso die vom Streifenpolizisten angefertigten Polaroids tauchen nach vielen Jahren aus der Versenkung wieder auf. Bei den früheren Ermittlungen sind sie offenbar in Vergessenheit geraten und nicht beachtet worden. Die Fotos zeigen klar, dass Roger Harrington gar nicht auf Donna Winger gekniet haben kann, da er deutlich weiter weg von ihr liegt und vor allem in die entgegengesetzte Richtung. Die Polizei hat nun nach so vielen Jahren die beschämende Einsicht, dass sie den feigen Mörder zweier Menschen als Held beglückwünscht haben. Mark Winger wird umgehend festgenommen und vor Gericht gestellt. Am 29. Mai 2002, nach 3 Wochen Zeugenaussagen und 13 Stunden Beratung, befinden die Geschworenen ihn des Mordes ersten Grades an seiner Frau Donna und der tödlichen Schüsse auf Roger Harrington für schuldig. Winger wird für die Morde zu lebenslanger Haft ohne Bewährung verurteilt. Aber es soll trotzdem nicht das letzte Mal sein, dass er verurteilt wird. Im Jahr 2006 wird Mark Winger erneut angeklagt und verurteilt. Diesmal soll er einen Mitgefangenen gebeten haben, 2 Morde für ihn zu begehen. Eines der geplanten Mordopfer war Donnas beste Freundin Diane Schulz, mit der er vor den Morden eine monatelange Affäre hatte und die später im Mordprozess gegen ihn aussagte. Das zweite geplante Opfer war Jeffrey Gelman, ein Freund aus Kindertagen, dem es Winger übel nahm, dass er sich weigerte, seine Kaution in Höhe von $1 Million zu bezahlen. Winger wollte Gelman zunächst gegen Lösegeld entführen und dann sowohl Gelman als auch Schulz töten lassen. Im Juni 2007 wird Mark Winger wegen Anstiftung zum Mord verurteilt und zu seiner bestehenden lebenslangen Haftstrafe ohne Bewährung wird eine 35-jährige Haftstrafe hinzugefügt. Mark Wingers zweite Frau trennte sich noch vor seinem Haftantritt von ihm und zog beide Kinder alleine auf.
Okay, also als erstes hatte ich mir notiert, ich habe ja auch diesen Polizeinotruf im Originalen bereits gehört, muss ich ja zugeben. Und Ich finde es richtig heftig, wie glaubhaft er am Telefon rüberkam. Also es wirkte wirklich so, als sei er gerade komplett unter Schock und ihn würde diese Situation gerade total überfordern. Im Nachhinein betrachtet, wird er das wahrscheinlich auch gewesen sein, aber nicht im Schock darüber, dass seine Frau jetzt gerade von jemand anderem umgebracht wurde, sondern von ihm selbst. Weil ich kann mir nicht, also woher kommt diese Schock? Also weißt du, was ich meine? Diese Emotion, die er da gespielt hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das zu 100% gespielt war, weil das so echt wirkte. Das heißt, er muss diese Tat gerade vollzogen haben und danach selber irgendwie im Schock darüber gewesen zu sein, was er gerade in der Lage war zu tun.
Ja, oder er ist halt einfach ein verdammt guter Schauspieler gewesen. Das muss man halt wirklich sagen. Es gibt ja Leute, die können sich wirklich selbst in eine Situation so reinsteigern, dass das dann wirklich glaubhaft ist. Es kann ja echt sein. Aber auch vor Ort, als die Polizei den dann aufgefunden hat, der muss ja wirklich so gewippt haben auf dem Bett. Das war ja auch der Grund, warum die den auch eigentlich während den gesamten Ermittlungen eher mit Samthandschuhen angefasst haben. Mhm. Das war ja wirklich so, dass der echt von den Leuten auf der Beerdigung seiner Frau wirklich für seinen Mut beglückwünscht wurde. Und dieser Polizeichef, der dann auch zum Schluss, also der dann mittendrin gesagt hat, nee, wir nehmen die Ermittlungen nicht nochmal auf, der hat dann wirklich so gesagt, so wie sinngemäß, wir können nicht ein so hoch angesehenes Mitglied der Gesellschaft, einen solchen Helden, jetzt nochmal in Frage stellen. Der war mehrfach in der Presse damit, dass er hier der Held ist. Wenn ich jetzt anfange und sage, das könnte sein, dass das auch der Mörder ist hier, dann mache ich mich lächerlich. Das war der Grund, warum das nicht nochmal überprüft wurde.
Ja. Ich hatte mir auch den Punkt notiert, warum er persönlich auch keine Angst davor hatte, dass eines der Opfer vielleicht überleben könnte und dann eine Aussage bei der Polizei machen könnte. Weil, okay, sie waren beide in einem sehr, sehr kritischen Zustand, aber sie waren ja scheinbar noch nicht tot, als die Polizei eingetroffen ist. Das hätte ihn doch eigentlich total in Panik versetzen müssen.
Ich glaube tatsächlich, dass das auch der Grund war, warum er so in Panik war.
Ja, richtig.
Und auch der Grund, warum er nicht zu seiner Frau hin wollte. Jetzt erstmal abgesehen davon, dass diese beiden Opfer unheimlich viel ausgehalten haben. Also der eine ist zweimal in den Kopf geschossen worden. Und die andere, also die Frau Donna, die hat mehrere heftige Schläge mit einem Zimmermannshammer, auch noch mit der Spitzenseite, auf den Schädel bekommen. Und die haben beide noch gelebt. Also so lange, bis sie im Krankenhaus erst gestorben sind. Erstmal, das ist schon wirklich sehr, sehr heftig, muss ich sagen. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum der nicht darunter wollte. Aus lauter Angst, es würde vielleicht irgendjemand auf ihn reagieren noch oder so und er wird sich damit verdächtig machen.
Ja, richtig. Interessant fand ich es auch, du hast ja dann später von diesen ganzen Zweifeln des einen Detectives gesprochen. Ich hatte mir aber schon bereits vorher notiert, dass ich es schon sehr auffällig fand, dass dieser Beschwerdebrief so offensichtlich an einem Kühlschrank befestigt wurde, dass der Beamte es ja lesen musste und auch, dass Mark Winger eben diesen Beamten losgeschickt hat, um ihn ein Glas Wasser zu holen aus dem Kühlschrank, war für mich sehr auffällig. Ebenso habe ich auch in Frage gestellt, dass es total merkwürdig war, in seinem Auto, also von, wie hieß er nochmal, Roger Harrington, wurde ein Messer gefunden, aber dieses hat er gar nicht mitgenommen. Also die Tötungsabsicht wäre für mich nicht klar gewesen, weil wenn er eine Tötungsabsicht gehabt hätte, wenn er Donna besucht, dann hätte er ja auch das Messer aus seinem Auto zum Beispiel mitgenommen oder eine andere Mordwaffe. Hatte aber nicht. Er hat sich ja der Waffe dann angeblich bedient, die ja bereits im Haus vorhanden war.
Ja, und in diesem Fahrzeug lag ja auch ein Zettel drin, dass er um die Uhrzeit ein Treffen mit Mark Winger hatte. Der Zettel ist bei der ersten flüchtigen Durchsuchung des Autos überhaupt nicht aufgefallen.
Ach, echt?
Der ist erst im Nachhinein, ja, das erste Mal, dass die darauf aufmerksam wurden, okay, die haben einen Termin zusammen gehabt, die zwei war, als die Mitbewohnerin von Roger Harrington gesagt hat, ja, der wollte sich doch mit dem treffen, die waren doch verabredet, deswegen war der da. Und dann zeitgleich wohl mehr oder weniger ist halt eben dann dieser Zettel im Auto auch noch aufgetaucht von dem. Weil das Problem ist, dieser Fall war für diese ganze Polizei sowas von glasklar. Und natürlich hat der Mark Winger denen ja auch leid getan. Ja, also ich meine, du kommst die Treppe hoch und siehst, wie einer deine Frau mit einem Hammer totschlägt. Plus, dass er dann noch einen anderen Menschen erschießen musste auch noch, was ja auch eine große seelische Belastung ist. Ja, dass die wirklich, die haben da echt so ein bisschen mit angezogener Handbremse ermittelt, habe ich so das Gefühl halt.
Ja.
Außer halt dieser junge Detective, der war halt wirklich von Anfang an der Meinung, das ist alles viel zu viel hier, das ist alles viel zu dick aufgetragen.
Ja, aber dann habe ich auch nicht verstanden, warum die Beweismittel nicht schon früher untersucht wurden. Vor allem die Blutspuren auf der Kleidung, die waren ja sehr, sehr eindeutig. Und das ist ja eigentlich schon länger bekannt. Also wie Blutspuren auszusehen haben, wenn du jetzt einen Mord begangen hast. Dass du so auffällige, große Blutspuren hast, wenn du jetzt zum Beispiel ein Opfer dann halt nochmal einen Arm genommen hast, hochgehoben hast, was auch immer, ist klar. Aber dass es ganz andere Blutspuren sind als die, die entstehen, wenn du auf jemanden schießt beispielsweise oder wenn du mit einem Gegenstand auf jemanden einschlägst. Dass das nicht untersucht wurde, das verstehe ich nicht.
Ja, habe ich auch nicht verstanden.
Und vor allem, warum auch gar nicht in Frage gestellt wurde, dass er sich umgezogen hat nach der Tat? Ich meine, gut, okay, das kann man vielleicht auch damit erklären, dass jemand so in Schockstarre ist und mit der Situation so überfordert ist, dass er dieses Blut von sich loswerden möchte. Das, okay, kann man vielleicht dann doch irgendwie erklären.
Es war im Prinzip, wie ich gesagt habe, du kannst, wenn jeder dieser Fakten einzeln gewesen wäre, hätte man es irgendwie immer relativieren können. Aber diesem Detective Williamson war es halt, weil das alles auf einmal war, hat er halt irgendwann gesagt, okay, nee, das ist zu viel, irgendwas stimmt hier nicht. Dann hat er den eingeladen, hat ihn ja dann wohl auch reingelassen, wusste aber anfänglich nicht, wer das war. Das ist ja auch schon unlogisch.
Nee, er hat ihn ja nicht reingelassen, sondern die Frau, denke ich.
Ja gut, aber er war ja mit ihm verabredet.
Naja, er hat's ja bestritten. Er hat ja gesagt, in einem Gespräch kam es zu keiner Verabredung. Er hätte ja nur von seinem komischen, was hatte er gesprochen?
Dom.
Ja, genau.
Von seinem geistigen Führer. Wirklich so ein mexikanischer Totenkopf war das. Sah schick aus. Also,
ach, hast du auch gesehen?
Ja, in der Dokumentation ist da mal so ein Bild von gezeigt worden.
Okay. Mhm. Ja, also ich kann auch zum Beispiel nicht verstehen, warum diese Diane Schulz so lange geschwiegen hat, wenn ihre Begründung war, sie hatte Angst, irgendwie mit dem Mordfall in Verbindung gebracht zu werden, also dass sie jetzt auch für den Mord verantwortlich wäre. Im Endeffekt hätte das 4 Jahre später ebenso passieren können. Also da hat sich ja nichts verändert. Warum sie so lange geschwiegen hat, ist für mich unklar. Wobei ihre Angst ja auch irgendwie begründet war, nur in die falsche Richtung. Sie hätte eigentlich viel mehr Angst vor Mark Winger anscheinend haben müssen, wie sich dann später herausgestellt hat, weil er ja auch aus dem Gefängnis versucht hat, eben einen Auftragsmörder zu arrangieren. Oder einen Ex-Gefangenen.
Ja, ich glaube halt auch, dass der sehr manipulativ war. Also sonst hätte der das so, glaube ich, auch nicht durchziehen können, weil der hat ja wirklich da nahezu jeden der Ermittler, der hat ja wirklich bei allen das geschafft, dass der wirklich da mehr oder weniger Mitleid mit ihm hatten auch. Ja, und gesagt, oh Gott, der arme Mann hat hier seine Frau verloren und wie schlimm ist das alles? Also ich glaube, der hat das wirklich verdammt gut gemacht, im negativen Sinne jetzt, soll kein Lob sein.
Diese Beweggründe für den Mord, es ist einfach so krank. Wenn du in einer Beziehung unglücklich bist, was er ja anscheinend war, sonst hätte er ja keine Affäre gehabt, dann trenn dich doch verdammt nochmal von der Frau. Es gab doch nichts, was ihn daran gehindert hat. Warum muss es dann halt so Eskalationsstufe 5 Millionen sein und direkt einfach, ja, Mord ist der einfachste Weg. Es ist für mich nicht nachvollziehbar. Oder hat er vielleicht dazu nochmal irgendwas geäußert im Sinne von, naja, er wollte das Sorgerecht für das Kind und wusste, er wird das niemals bekommen oder so. Also
nein, und vor allen Dingen dann auch noch einen zweiten Menschen auch noch zu töten, der damit überhaupt nichts zu tun hat.
Ja.
Ja, also der Mann hat ja überhaupt nichts, der hat sich im Auto anzüglich verhalten, dafür kann eine Anzeige erfolgen und dann wird das bestraft und dann ist das okay. Ja, aber soll das jetzt nicht verharmlosen. Nicht, dass ich falsch verstanden werde. Aber das ist schon heftig. Nee, also da ist jetzt groß nichts rausgekommen. Es ist halt, also zumindest habe ich jetzt nichts gefunden. Diese Diane hat halt gesagt, der hätte wirklich mehrfach, wenn die muss weg. So nach dem Motto.
Ja. Also lange getraut hat er ja dann übrigens ja auch nicht, ne? Wenn er schon ein Jahr später eine andere Frau, und zwar die Nanny, heiratet. Also dann scheint es ja auch mit dieser Diane Schulz, scheint es ja auch nicht lange gehalten zu haben. Ich vermute mal, weil sie irgendwann dahinter gekommen ist, dass er für den Mord verantwortlich war und damit nicht leben konnte und wollte. Ihn aber wahrscheinlich auch aus Angst nicht verpfiffen hat, weil sie Angst hatte, ja gut, vielleicht werde ich selbst damit in Verbindung gebracht oder sie hatte Angst vor ihm. Aber krank, dass er direkt ein Jahr später dann halt wieder eine neue Frau, naja. Und wie dreist, habe ich mir auch noch aufgeschrieben, wie dreist nochmal ist es, dieses Shuttle-Unternehmen nochmal zu verklagen?
Das ist aber in den USA typisch.
Ja, aber wenn er doch selber für den Mord verantwortlich war. Weißt du,
ja gut.
War
er ja nicht, er war ja der Held. Wenn man der Öffentlichkeit glaubt.
Vielleicht hat es selber irgendwann geglaubt und sich in der Rolle so wohl gefühlt, dass er es dann selber irgendwann verinnerlicht hat. Kann ich mir auch gut vorstellen. Und ebenso halt krank, meiner Meinung nach, dass er sich aus dem Gefängnis heraus noch an seiner Ex-Geliebten rächen wollte und an diesen einen Freund, der ja dann irgendwie die Situation nicht gestellt hat. Weißt du, wie das aufgeflogen ist? Also zu dem Mord ist es ja scheinbar nicht gekommen. Ist dann dieser Ex-Mithäftling irgendwie direkt zur Polizei oder?
Es stand in einem Artikel drin, dass das irgendwie durch den Ex-Häftling rausgekommen ist wohl. Es ist auch für mich, in einem Artikel stand, wie gesagt, drin, der Ex-Häftling sollte das selbst machen. Und in einem anderen Artikel stand drin, er sollte zwei Leute organisieren, die das machen. Mhm. Also inwiefern kann das sein, dass der vielleicht auch noch gesessen hat? Das war nicht so ganz ersichtlich. Jedenfalls hat er halt Leute gesucht, die für ihn diese zwei Menschen in Anführungsstrichen aus dem Weg räumen noch.
Okay.
Und das war ja beides einfach nur aus Rache, wenn man es mal so nimmt. Weil Diane Schulz hatte ausgesagt, also selbst wenn die jetzt danach umgebracht würde, es ändert ja nichts an ihrer Aussage. Ja, und bei dem anderen war es halt echt aus Rache, da wollte er ja sogar erst noch Geld rausschlagen und ihn danach umbringen lassen. Er wollte ja erst noch ein Lösegeld haben, der sollte ja erstmal nur entführt und gefoltert werden.
Na gut, von dem Geld hätte er selbst ja nichts gesehen.
Ja gut, auf sein Konto, je nachdem, er kann sich das ja durch seinen Anwalt dann immer schicken lassen, so peu à peu. In amerikanischen Gefängnissen geht das.
Ach so, okay. Ja, krass. Ich finde es aber auch höchst interessant, in diesem Fall mal wieder gemerkt, ich habe das auch in meinem letzten Fall oder in vielen Fällen schon gehabt, bei dem Beamte berichtet haben, naja, wenn ein Mensch ganz häufig dann die Polizei aufsucht und erfragt, gibt es denn schon neue Ermittlungsstände, dies und das, kann das nur in zwei Richtungen gehen. Und die Begründung wäre dafür, entweder ist es ernsthafte Besorgnis oder aber es ist halt absolut verdächtig und der hat was mit dem Mordfall zu tun. Und auch mal hier mal wieder hat es sich gezeigt, ja, er hatte was mit dem Mordfall zu tun. Er ist nicht aus Jux und Dollerei da irgendwie zur Polizei gegangen, hat nochmal nach dem Ermittlungsstand gefragt.
Ja, ich bin bei sowas trotzdem immer vorsichtig. Mir kommt dann immer sofort dieser Fall mit Günter Kaufmann ins Gedächtnis. So nach dem Motto, wenn du oft genug hingehst, sagen die irgendwann, du bist es gewesen. Ja, und bringen dich dann so weit, dass du auch eine Aussage dementsprechend machst, dass du es warst. Aber hier war es glockenklar. Ich habe leider nicht groß etwas gefunden, inwiefern der sich dann hinterher dazu eingelassen hat. Deswegen ging es auch relativ schnell von der Verhandlung dann in den Gerichtssaal. Habe ich nicht viel drüber rausgefunden. Also inwiefern der, ob der jetzt ein Geständnis abgelegt hat oder irgendwie so groß, keine Ahnung. Aber ein Großteil.
Braucht er ja nicht, weil die Beweismittel ja alle gegen ihn gesprochen haben. Plus noch eine Zeugenaussage, das war ja dann ganz klar.
Und ein Großteil waren wirklich diese Polaroid-Fotos, wo man wirklich klar sieht, die haben so weit auseinandergelegen, also der konnte gar nicht auf der gekniet haben. Vor allen Dingen haben die beide in die gleiche Richtung geguckt auch noch. Zum anderen halt wirklich dieses Gutachten von diesem Experten für Blutspuren. Der hat halt wirklich glasklar da, hat er das auseinandergenommen und hat gesagt, das kann so im ganzen Leben nicht gewesen sein, wie ihr das hier denkt.
Das hatte mich tatsächlich am meisten überzeugt. Denn die auffüllende Situation der Leichen, du kannst im Schock vergessen haben, dass die Person dann vielleicht nochmal irgendwie weggetorkelt ist, sonstiges. Also es kann alles Mögliche passiert sein. Aber die Blutspritzer, die lügen nicht. Also das ist ein Beweismittel, da bin ich zu 100% überzeugt, er kann es nur gewesen sein und sonst niemand. Ja, ich habe auch gesehen, du hast auch schon Fotos bereitgestellt.
Ja, also ich habe zum einen jetzt ein Foto von Roger Harrington, also von dem Ermordeten, wenn man es jetzt so nimmt, der ja ursprünglich der Mörder dann erstmal war. Ja, dann ein Foto von Donna und von Mark. Und in der Mitte sieht man diesen Zimmermannshammer halt noch, womit da geschlagen ist. Ich habe jetzt mal Tatortfotos erspart, weil das wirklich sehr heftig aussieht. Also wenn ihr es googeln wollt, könnt ihr es gern googeln. Es gibt auch noch Bilder, diese Polaroids zum Beispiel. Die kann man auch finden, wenn man ein bisschen, aber das finde ich, das ist ein bisschen too much. Also
nee, das,
wenn ihr es sehen wollt, googelt es nach, sind ja die Originalnamen der Opfer. Und des Täters, also werdet ihr dann finden, wenn ihr es möchtet.
Okay. Die Fotos könnt ihr jetzt auf Instagram einsehen. Ihr findet uns auf Instagram unter @allejahremörder mit OE geschrieben. Wenn ihr kein Instagram habt, könnt ihr die Fotos auch auf unserer Homepage allejahremörder.de ansehen. Mörder auch mit OE geschrieben. Dort könnt ihr das Foto nicht kommentieren. Auf Instagram freuen wir uns jederzeit über euer Feedback in den Kommentaren. Und ihr könnt übrigens auch kommentieren. Auf Spotify zum Beispiel, ne? Gibt's ja auch seit neuestem die Funktion, dass ihr unter der Folge einfach einen Kommentar da lasst. Wir müssen das immer noch händisch freigeben, aber wir freuen uns sehr über euer Feedback. Also auch gerne auf Spotify ab in die Kommentare damit. Und wenn ihr uns generell ein persönliches Feedback geben möchtet oder mal einen Fallvorschlag, könnt ihr das tun an die E-Mail-Adresse.
contact@allejahremörder.de, Mörder auch mit OE geschrieben.
Genau. Möchtest du ein neues Jahr ziehen?
Ja, ich bin nicht vorbereitet. Ich denk immer, wenn ich dran bin, räumt mir das irgendeiner hier hin. So als kleines Dankeschön, dass ich... Ja, aber es ist nicht der Fall.
Ja, ich breche das nächste Mal einfach bei dir ein und mache das dann für dich. So, nicht atmen.
So, ich bin ready und werde auch gleich nach dem Klicken das Atmen einstellen. Also wenn ihr einen dumpfen Schlag hört, bin das dann ich, der vom Stuhl gefallen ist. Nur, dass ihr wisst, ja. Hier ist die Schuldfrage relativ schnell geklärt. Jasmin wäre dann schuld. So. 1990.
1990 hatten wir zweimal. Ey, und ich sehe, wir haben gar keinen Fallvorschlag. Oder war mir noch nicht eingetragen? Ja, aber ich hoffe, du wirst fündig.
Ich gebe mir Mühe. So, erledigt.
Super. Und er lebt sogar noch.
Ja, aber es ist knapp. So, gut, ihr Lieben. In diesem Sinne wollen wir es für heute mal gut sein lassen. Wir wünschen euch ein schönes und entspanntes Wochenende. Passt gut auf euch auf. Wenn ihr Lust habt, hört am Mittwoch gerne mal bei Ungedingst rein. Das ist unser anderer Podcast. Da geht es deutlich entspannter und lustiger zu. Ansonsten hören wir uns nächsten Sonntag wieder hier bei Alle Jahre Mörder. Bis dahin, bleibt vernünftig, anständig und vor allen Dingen gesund. Macht's gut und tschüss.
Macht's gut. Bye.